Sein Ziel gefunden hat wahrscheinlich auch Volker Gäckle. Lange Jahre Vorsitzender des TVM-Landesverbandes, Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, dann Leiter des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mission und seit letztem Jahr auch Professor an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Eine internationale Hochschule in einem kleinen Schwarzwalddorf. Was müssen wir uns darunter denn vorstellen? Volker, sagst du uns das mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Einen wunderschönen guten Morgen euch. Eine internationale Hochschule, die ist hervorgegangen aus einem theologischen Seminar. Wir wurden letztes Jahr akkreditiert vom Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland, können uns jetzt Hochschule nennen und drei Bachelor-Studiengänge anbieten. Einen in Theologie, einen in Gemeindepädagogik und einen in Theologie und sozialer Arbeit im interkulturellen Kontext. Das ist unser Renner-Studiengang. Und wer sich interessiert, wir haben auch einen Stand da. Wir bieten jungen Menschen eine Perspektive, die sich dafür interessieren, theologisch, sozial und interkulturell sich fit zu machen und dort irgendwo eine Ausbildung, eine Berufsperspektive zu finden. Wir haben noch einen Masterstudiengang in Theologie, aber das kommt dann nach dem Bachelor erst. Aber jetzt sind wir da, um über dieses Thema nachzudenken. Verloren ist, wer sein Ziel nicht findet. Jim O'Neill ist 65 Jahre alt, ein erfolgreicher Self-Made-Man. Er ist Besitzer einer Firma und er ist Besitzer eines kleinen Sportflugzeugs vom Typ Cessna. Die Fliegerei ist ein großes Hobby seit 18 Jahren. Da entspannt er, da schaltet er ab, wenn er nach dem Stress des Alltags in seine Cessna steigt und seine Runden über England fliegt. Auch an diesem Tag ist Jim O'Neill in seiner Cessna. Aber an diesem Tag kommt alles anders als gedacht. Jim O'Neill ist allein an Bord. Das Wetter ist fantastisch, traumhaft. Die Sicht ist atemberaubend. Als plötzlich das völlig Unerwartete passiert. In seinem Gehirn platzt eine Ader und das Blut strömt in sein Gehirn und das Blut in seinem Gehirn baut einen Druck auf. Er verliert nicht das Bewusstsein, er verliert nicht sein Sprachvermögen, er wird nicht verrückt. Nein, das Blut drückt in seinem Gehirn auf die schwächste Stelle, die es dort findet, und das ist der Sehnerv. Innerhalb von einer Minute erblindet Jim O'Neill in seiner Cessna in einer Flughöhe von 1700 Metern. Und Jim O'Neill, der erfolgreiche Unternehmer, der erfahrene Pilot, 18 Jahre Flugerfahrung, muss sich jetzt bei vollem Bewusstsein eingestehen, hoppla, ich habe jetzt ein Problem. Ich sitze allein in meinem Flugzeug, bin 1700 Meter hoch und ich sehe nichts mehr. Das ist peinlich. Und ich habe ein Problem, das ich nicht mehr selber lösen kann. Er, der immer sich selber geholfen hat, muss sich eingestehen, ich brauche Hilfe. Ohne, dass er auch nur die blasseste Ahnung davon hat, wie man ihm denn jetzt noch helfen könnte. Jim O'Neill tastet blind, wie er war, nach seinem Funkgerät und er setzt einen Notruf ab. Als ein Fluglotse auf dem Stützpunkt der britischen Royal Air Force den Notruf hört, schlägt er Alarm. Krankenwagen, Löschfahrzeuge werden alarmiert, die machen sich bereit, der Flughafen wird auf Rettungsmodus geschaltet, auf Notmodus geschaltet. Und man versucht, Jim O'Neill über das Funkgerät Instruktionen zu geben. Aber was will man ihm denn für Instruktionen geben? Kein Fluglotse dieser Welt kann einem blinden Piloten erklären, wie er jetzt landen soll. Man macht sich auf das Schlimmste gefasst. Jim O'Neill kann mit dem Autopiloten noch ein paar Schleifen drehen. Null Problem. Aber irgendwann wird seinem Flieger der Sprit ausgehen. Und was dann los ist, ist jedem klar, allen, restlos allen, auch Jim O'Neill. Was Jim O'Neill hier passiert ist, ist ein Bild für das, was die Bibel mit Verlorenheit beschreibt. Ein Mensch ist dann verloren, wenn er sein Ziel nicht mehr finden kann. Ein Mensch ist dann verloren, wenn er nicht mehr nach Hause kommen kann. Und das Evangelium von Jesus Christus ist eine Botschaft genau für solche Leute. Das Evangelium von Jesus ist eine Botschaft für verlorene Menschen, die es nicht mehr schaffen, den Weg nach Hause zu finden. Für Leute, die meinen, sie kommen selber damit klar. Für Leute, die meinen, sie könnten das schaffen, macht das Evangelium von Jesus Christus keinen Sinn. Überhaupt gar keinen. Es ist ein Wort für die Jim O'Neills dieser Welt. Diese Botschaft macht nur Sinn für den, der verloren ist. Menschen, die sich nicht als verloren betrachten, werden das Evangelium nie verstehen können. Sie werden es auch nicht annehmen können. Wer sich nicht für einen verlorenen Menschen hält, der wird nie verstehen, warum er das Evangelium braucht, warum er Vergebung braucht, warum er das Kreuz braucht, warum er Jesus braucht. Wir stehen hier an einer Weichenstellung unserer abendländisch-europäischen Kultur. Wir haben in Europa einen kultur-, nationen- und völkerübergreifenden Konsens, dass wir keine verlorenen Menschen sein wollen. Die allermeisten Menschen auf diesem alten Kontinent, in dem der christliche Glaube seine ersten Wurzeln geschlagen hat, verstehen es überhaupt nicht, warum sie denn in aller Welt gerettet werden müssten. Sie akzeptieren es nicht, dass sie verloren sind. Wenn wir über die Krise des Glaubens, über die Krise der Kirchen, über die Krise der Christenheit in Europa sprechen, dann ist das ein entscheidender, vielleicht sogar der entscheidende Punkt. Wenn sich Menschen aber nicht als verloren und rettungsbedürftig betrachten, dann macht die Botschaft von einem gnädigen Gott, der Sünder retten möchte, keinen Sinn mehr. Dann kann sich ja jeder selber rechtfertigen, kann sich jeder selber retten, weil er ja ein prinzipiell guter Mensch ist. Und dann auch in der Lage ist, das hinzubekommen, dann hat er vielleicht Macken, dann hat er vielleicht Kanten, dann gibt es vielleicht Missverständnisse in seinem Leben, aber keine Sünde mehr. Das ist die Situation, in der wir auf diesem alten Kontinent heute stehen. Und wir bemühen uns als Christen intensiv, das Evangelium relevant zu machen, es attraktiv zu machen, es plausibel zu machen, es verständlich zu machen. Es den Menschen nahezubringen und mit unglaublicher Kreativität, ich bin begeistert und fasziniert, bemühen wir uns, attraktive Gottesdienste, attraktive Veranstaltungen, attraktive Angebote zu machen, damit Menschen merken, das Evangelium ist relevant. Ich bin sehr begeistert, wie viel Engagement und Kreativität da reinfließt. Aber gelegentlich verlieren wir diese eine Tatsache aus den Augen. Das Evangelium ist eine Botschaft für die Jim O'Neills dieser Welt. Für alle anderen, für die Gerechten, für die Nichtverlorenen, für die Nichtsünder dieser Welt ist diese Botschaft, muss diese Botschaft sich irrelevant, banal anhören, bedeutungslos. Da können wir sie so schön verpacken, so attraktiv aufpeppen, wie wir wollen. Das Evangelium ist eine Botschaft für verlorene Sünder. Für alle anderen muss sie bedeutungslos sein. Und wenn ein Mensch nicht zu dieser Erkenntnis durchdringt, da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Wir werden das für sein Leben nicht als relevant erscheinen lassen können. Ich möchte mit euch heute Morgen über dieses Thema nachdenken. Was heißt es, verloren zu sein? Wie können wir das selber besser verstehen und wenn wir es besser verstanden haben, wie können wir es anderen vielleicht nochmal besser erklären? Und ich möchte dieses Thema aus einer ganz bestimmten Perspektive betrachten, die Jesus uns einmal eröffnet hat, in einer Geschichte, die er erzählt hat. Und die steht in Lukas Kapitel 15. Und dort heißt es Lukas Kapitel 15 in den Versen 1 bis 7 folgendermaßen. Es nahten sich ihm, gemeint ist Jesus, aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürften. Auch in dieser Geschichte geht es um ein Schaf, das keine Möglichkeit mehr hat, zurückzufinden zu seiner Herde, das keine Chance hat, zu seinem Ziel zu kommen. Das Ziel, wo es die Erfüllung seines Lebens findet, das Ziel, wo es hingehört, wo es seiner Bestimmung gerecht werden kann. Das macht es zu einem verlorenen Schaf. Und nun ist eines wichtig. Seine Verlorenheit besteht nicht in einer moralischen Verwahrlosung, nicht in einer unheilbaren Suchtkrankheit, nicht in theologischer Verstockung, sondern schlicht und ergreifend in der Unfähigkeit, nach Hause zu kommen. Und das ist der erste Punkt, auf den mir es ankommt. Wir machen manchmal den Fehler, Verlorenheit als etwas Moralisches zu begreifen, als moralische Verlorenheit zu verstehen. Und so denken wir, die verloren gegangenen Schafe, das sind die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe, das sind die Problemkinder unserer Gesellschaft. Ein Mensch, vielleicht ein junger Mensch, ist weggelaufen, auf die schiefe Bahn geraten. Irgendwann landet er im Drogensumpf, im Zuhältermilieu, in der Kleinkriminalität oder vielleicht sogar im Knast. Dann reden wir, und da haben wir auch einen gesellschaftsübergreifenden Konsens von Verlorenheit. Wenn wir so denken, dann haben wir diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, moralisch eingedampft. Wir haben ihr den Zahn gezogen und dann übersehen wir etwas sehr, sehr Wesentliches. Und das war ja der Punkt in diesem Gespräch Jesu mit diesen Pharisäern und Zöllnern. Für die Pharisäer und die Zöllner waren die Sünder nicht alle. Das war eine ganz, ganz bestimmte Gruppe. Nämlich diese Zöllner, diese Prostituierten, diese gestrandeten Leute der damaligen Gesellschaft. Die, die auf die schiefe Bahn gekommen waren, die sich moralisch verirrt hatten. Das waren die Verlorenen. Das bedeutete ja aber auch, dass sie, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, dazu nicht gehörten. Die waren clean. Das waren die Guten, das waren die Schlechten. Die hatten sich verirrt, sie waren ja noch auf dem rechten Weg. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, der es vielen Menschen heute unmöglich macht, sich als verloren zu verstehen. Dass sie nämlich denken, ich möchte nicht zu den Schlechten gehören. Ich möchte nicht in der Ecke stehen. Und mich nervt es, dass die Christen dann automatisch in der anderen Ecke stehen und sich als die Besseren verstehen. Ich will doch nicht schlechter sein als die. Aber in all diesen Gleichnissen, die Jesus in Lukas 15 erzählt, diesem Gleichnis von diesem verlorenen Schaf, diesem Gleichnis von dem verlorenen Groschen, diesem Gleichnis von den verlorenen Söhnen, macht er uns eines deutlich: Verlorenheit ist etwas viel Tieferes als moralische Verwahrlosung. Das ist nicht der Punkt. Verlorenheit hat nur sehr indirekt etwas mit moralischer Verwahrlosung zu tun. Verlorenheit fängt nicht da an, wo einem Menschen die Kontrolle über sein Leben entgleitet. Wenn es so wäre, dann wären nur die Herren Zachäus, die Frau am Jakobsbrunnen oder der Schächer am Kreuz verloren gewesen, deren Leben irgendwie schiefgegangen ist. Nein, Verlorenheit fängt viel früher, viel tiefer an. Wenn ein Schaf sich verirrt, ist das kein schlechtes Schaf. Es ist nur ein verirrtes Schaf. Kein böswilliges, kein aufrührisches, kein renitentes, kein verschlagenes Schaf. Schlicht und ergreifend ein verirrtes Schaf. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und die Pointe in diesen Versen ist ja nicht die, nicht nur die Zöllner und Sünder sind verlorene Schafe, sondern auch ihr, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die meinen, sie wären nicht verirrt, ihr seid eigentlich auch verlorene Schafe, auch wenn es auf höchsten moralischen Ebenen sich abläuft. Verloren ist, wer sein Ziel nicht mehr findet, ganz egal, wie gut oder schlecht er moralisch dastehen mag. Jim O'Neill ist so ein verlorenes Schaf. Wer in 1700 Metern Höhe in seiner Cessna erblindet, der ist verloren. wenn er sein Ziel nicht mehr findet. Ich nehme an, der Jim O'Neill, ich weiß nicht, was das für ein Mensch war, aber ich nehme mal an, es ist ein anständiger Mensch gewesen, moralisch nicht besser oder schlechter, wie die allen anderen auch. Da, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er kommt da nicht mehr runter. Er kriegt das nicht mehr hin, dass er seinen Flughafen, seinen Zielflughafen findet. Und das ist der Punkt. Ein Mensch ist dann verloren, wenn er sein Ziel nicht mehr finden kann. Wenn er sich verirrt hat, wenn er erblindet ist, ganz egal, wie rechtschaffen, wie edel, hilfreich und gut er ist, er kommt nicht mehr heim. Ein Mensch ist dann verloren, wenn er nicht mehr zu Gott zurückfindet, dem Ausgangs- und Zielpunkt seines Lebens. Moralische Verwerfungen in einem Leben sind nie Auslöser von Verlorenheit, immer nur Symptome. Wenn Menschen habgierig werden, ehrsüchtig werden, arbeitssüchtig werden, wenn sie sexsüchtig, pornosüchtig werden, wenn ihr Leben irgendwie entgleitet, sind das immer nur Symptome von Verlorenheit, aber nie die Auslöser davon. Die Ursache, der Auslöser ist immer der, dass ein Mensch ganz plötzlich oder ganz langsam den Kontakt mit Gott verliert oder diesen Kontakt noch nie hatte. Wenn ein Mensch nicht mehr in Berührung ist mit seinem himmlischen Vater, dem Ursprung, dem Ausgangspunkt seines Lebens. Wer nicht sagen kann, wie er dorthin heimkommen kann, der ist verloren. Es gibt auf dieser Welt Millionen hochanständiger, ehrlicher, aufrechter, hilfsbereiter Menschen, die genauso wenig wie dieser Jim O'Neill in 1700 Meter Höhe ihr Ziel mehr finden können. Und auch bei denen geht der Sprit des Lebens langsam aus und sie haben keine Ahnung, wie sie heil heimkommen. Das meint die Bibel, wenn sie dieses Wort Sünder gebraucht. Das meint die Bibel mit diesem Begriff Sünder. Das griechische Wort für Sünde heißt eigentlich Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Das Wort kommt aus dem Bereich des Bogenschießens. Ihr kennt es, immer wenn Olympia ist, sieht man mal ein paar Bogenschützen. Ein Sünder ist genau genommen einer, der mit Pfeil und Bogen sein Ziel verfehlt. Er trifft die Zielscheibe nicht, er schießt daneben. Das ist keine individuelle oder moralische Schuld. Er ist kein schlechter Mensch deswegen. Es ist nur die schlichte Tatsache, er hat nicht getroffen. Er hat sein Ziel verfehlt. Verlorener Sünder ist nicht zuerst irgendein Zuhälter, Mafiaboss oder Kinderschänder, sondern schlicht und ergreifend ein Mensch, der sein Ziel verfehlt, der das Ziel seines Lebens nicht mehr findet. Und das gilt eben auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das gilt eben auch für die anständigen, für die ehrvollen Menschen dieser Welt. Und das ist nun eine Erfahrung, mit der viele Menschen tatsächlich etwas anfangen können. Dass man sich abstrampelt, um bestimmte Ziele zu erreichen und sie immer wieder verpasst. Das kennen viele, dass man das Glück sucht und es immer wieder verpasst, es einem immer wieder entgleitet, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Jeder, der in irgendeiner Form mal abhängig war, abhängig von Drogen, von Alkohol, abhängig von Menschen, abhängig von Bildern. Der hat eine Ahnung davon, was es heißt, nicht mehr selber aus diesem Strudel der Abhängigkeit rauskommen zu können. Diese Erfahrung verpasster Ziele und die Unfähigkeit, sie selber zu erreichen, das kennen viele Menschen. Und diese Frage, was ist, wenn so ein Leben verloren geht? Das Einzige, das ich habe, das kennen viele. Und genau das ist Sünde. Wie kann ich denn nun aus dieser Verlorenheit gerettet werden? Bei Jim O'Neill kommt die Hilfe von oben, buchstäblich in einer Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme, die gehört Paul Gerard. Paul Gerard ist Ausbildungspilot der Royal Air Force. Und er kommt gerade von einem Übungsflug zurück, als er von dieser katastrophalen Situation von Jim O'Neill hört. Paul Gerard schaltet sehr schnell und er setzt sich mit seinem Ausbildungsflugzeug direkt hinter die Cessna von Jim O'Neill. So schräg hinter ihm, über ihm, setzt er sich in die Position und nimmt Funkkontakt zu diesem Jim O'Neill auf. Und dann gibt ihm dieser Paul Gerard jeden einzelnen Handgriff durchs Mikrofon durch, was dieser Jim O'Neill denn jetzt machen muss. Jede Handbewegung, die dieser Jim O'Neill eigentlich nach 18 Jahren Flugerfahrung aus dem FF kennt, wird ihm durchgefunkt. Der Paul Gerard wird zu den Augen des Jim O'Neill und Jim O'Neill muss jetzt machen, was ihm gesagt wird. Er, der erfahrene Selfmade-Man, der Unternehmer, der Macher, der Alleskönner, muss sich jetzt das Fliegen erklären lassen wie ein Anfänger. Wie bei Jim O'Neill kommt auch unsere Hilfe aus der Höhe, von einer Stimme aus dem Himmel, von einem guten Hirten. In diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, passiert etwas ganz Ähnliches und doch geschieht eigentlich viel mehr. Der Hirte, der sich hier auf die Suche gemacht hat, ist nicht einer, der seinen Schafen Schritte erklärt, wie sie nach Hause kommen können. Er gibt ihnen keinen Orientierungskurs, wie sie selber den Weg nach Hause wieder hinkriegen, sondern er ist ein Hirte, der Hand anlegt, der dieses verirrte Schaf packt, es sich auf die Schultern lädt und nach Hause trägt. Das ist deutlich mehr, als Paul Gerard für diesen Jim O'Neill machen konnte. Und das ist der große Unterschied zwischen den Weltreligionen, den Weltphilosophien dieses Globus und dem Evangelium von Jesus Christus. Die Weltreligionen, die erklären dir, was du machen musst, um zu einem besseren Menschen zu werden. Die Philosophien erklären dir, was du machen musst, um dich selber zu einem guten Menschen zu machen. Das sind die großen Ratgeber des Lebens. Die Ratgeber, die mir erklären, wie ich von einem schlechten zu einem guten Menschen werde. Von einem vernebelten zu einem erleuchteten Menschen. Das Evangelium von Jesus Christus ist kein Ratgeber. Kein Ratgeber, wie man von einem wie man zu einem guten oder erleuchteten Menschen wird. Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass sich der gute Hirte aufgemacht hat, sich aufgeopfert hat, sich auf die Suche nach mir begeben hat, um mich zu suchen und nach Hause zu tragen. Das Evangelium ist kein Navi für den Heimweg, sondern eine Rettungsaktion in verbaler Form. Der gute Hirte ist da. Wir müssen den Weg gar nicht mehr selber suchen. Wir müssen uns nur tragen lassen. Genau genommen geht es beim Glauben an Jesus Christus nicht um ein Tun. Es geht um ein Lassen, um ein Zulassen, um ein Geschehen lassen, um ein sich nach Hause tragen lassen. Das ist das Evangelium. Es geht nicht darum, dass du dich um deine Rettung kümmerst, sondern darum, dass du deinen Widerstand aufgibst. Dass du deinen Widerstand gegen Jesus aufgibst, der sich um deine Rettung kümmern will. Dazu gehört die ganz schlichte Einsicht, dass du Hilfe brauchst, dass wir alle Hilfe brauchen, weil wir es alleine nicht schaffen, weil wir es alleine auch niemals schaffen können. Ohne diesen Hirten wäre diese Schar verloren gewesen, ohne Jesus sind wir verloren. Wir brauchen einen, der uns nach Hause trägt. Wir sind und bleiben hirtenbedürftige Menschen. Das ist der Punkt in unserem Leben. Wir sind in einer Kultur groß geworden, die eine ganz andere Botschaft kennt. Wir sind in einer Kultur groß geworden, die uns alle Einflüsse, du schaffst es selber, du kannst es selber schaffen. Wir lassen uns diese Philosophie eintrichtern von Frank Sinatra, I did it my way. Ja, das sind die Männer von heute, die machen ihr Ding. Das ist die Baumarktwerbung, die Heimwerkermächte, Heimwerkermärkte, nicht die Mächte, die Mächte auch, die Heimwerkermärkte unserer Republik, die flüstern uns ein, mach dein Ding. Auch da ist die Botschaft klar, nur wer sein Ding macht, ist ein richtiger Mensch. Wir sind in unserem ganzen Denken darauf geeicht, dass es eigentlich am besten ist, wenn wir selber unser Leben in die Hand nehmen. Wer einen Hirten braucht, gibt ja zu, dass er ein dummes Schaf ist. Aber genau das ist das Thema dieses Gleichnisses. Das ist das Thema der ganzen Bibel. Wir sind Schafe. Das heißt nicht, dass wir blöd wären. Das heißt nicht, dass wir minderwertig wären. Es heißt schlicht und ergreifend, dass wir orientierungsbedürftig sind, dass wir hilfsbedürftig sind, dass wir leitungsbedürftig sind. Wir brauchen einen, der uns nach Hause bringt, schlicht und ergreifend. Wir schaffen das sonst nicht. Kein Mensch schafft das. Und weil wir es nicht schaffen, sind wir verloren. Das ist die ganz schlichte Gleichung der Bibel. Das ist unsere Wesensbeschreibung, auch wenn unser Selbstbild und unser Denken ganz anders tickt. Wenn wir aber verlorene Schafe sind, dann sind wir nicht nur ab und zu hirtenbedürftig, sondern dann ist es ein Wesenszug unseres Lebens, dass wir ein ganzes Leben lang hilfs- und hirtenbedürftig sind und bleiben. Vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens werden wir hirtenbedürftige Menschen sein. Auch mittendrin in den fetten Jahren, in denen ihr jetzt drin seid, na, wenn man nur so von Kraft und von Schönheit und Intelligenz strotzt, ihr seid hirtenbedürftige Menschen, ihr seid orientierungsbedürftige Menschen. Du kannst studieren, was du willst. Du kannst Doktor und Professor und Nobelpreisträger werden. Du wirst ein ganzes Leben lang ein Hirten- und Leitungs- und orientierungsbedürftiger Mensch sein. Ich bleibe ein Leben lang ein orientierungs- und hirtenbedürftiger Mensch. Wir können es nicht lernen. Wir können es nicht studieren, hirtenlos durchs Leben zu kommen. Wir können es nicht lernen, selber unser Ziel zu finden. Das können wir nicht. Und wir brauchen Hirten. Wir brauchen den guten Hirten. Und wir brauchen viele Hirtenhelfer, die uns helfen, diesen Weg zu finden. Es gibt keine Schule, keine Ausbildung, keinen Studiengang, kein Trainingsprogramm dieser Welt, das uns beibringen könnte, ohne Hirte durchs Leben zu können. Wenn es das gäbe, hätten wir schon längst angeboten als Studiengang. Kriegen wir nicht hin. Wann bist du denn das letzte Mal zu einem Hirten gegangen? Wann hast du das letzte Mal einem Menschen gesagt, du, ich finde mein Ziel gerade nicht mehr. Ich finde die Peilung für mein Leben nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal dir und einem anderen Menschen eingestanden, dass du hirtenbedürftig bist, dass du leitungsbedürftig bist, dass du orientierungsbedürftig bist? Ob wir das Evangelium nur theoretisch verstanden haben oder ob das eine Botschaft für unser Herz, für unser Leben geworden ist, die uns verändert und die uns transformiert hat, zeigt sich an diesem einen Punkt, ob ich selber schon begriffen habe, ich bin hirtenbedürftig. Und das ganz praktisch geworden ist dadurch, dass du einen anderen Menschen gebeten hast, du hilf mir. Hilf mir im Namen Jesu Christi, ich finde meinen Weg nicht mehr. Und ich brauche jetzt jemanden, der mich lotst. Ich glaube, das ist eine der attraktivsten Aktionen, die wir machen können, die missionarischer und attraktiver und anziehender ist, als viele Worte, die wir sagen können. Da, wo ein junger Mensch, ein möglicherweise sehr intelligenter, erfolgreicher, hübscher junger Mensch sagt, ich brauche Hilfe. Was glaubt ihr, was da los ist? Was sich da bewegen wird in unserem Leben? Werdet hirtenbedürftig und werdet einander zu Hirten. Das steckt hinter diesem schlichten Satz, den es unzählige Mal im Neuen Testament gibt. Ermahnt einander. Ermahnt einander meint nicht, dass einer oberlehrerhaft ein Besserwisser wird, sondern ermahnt einander heißt schlicht und ergreifend, werdet einander im Namen Jesu Christi zu Hirten, die einander helfen, den Weg zu finden. In dieser ganz konkreten Frage entscheidet sich, ob ich das Evangelium nur theoretisch verstanden habe oder ob es zur verändernden Kraft meines Lebens geworden ist. Alle geistliche Vollmacht entscheidet sich daran, ob Hirten selber ihrer Hirtenbedürftigkeit sich bewusst sind. Wer sich nie den Weg zeigen lässt, der wird ihn anderen niemals zeigen können. Paul Gerard und Jim O'Neill haben 8 Versuche gebraucht. 8 Versuche, immer wieder neu den Landeanflug versuchen, immer wieder neu dieses Flugzeug, dieses blinden Piloten auszurichten, halbwegs gucken, dass die Einflughöhe stimmt, dass die Landebahn gerade angepeilt wird. 7 abgebrochene Versuche, 7 Mal, wo es nicht gepasst hat, Siebenmal durchstarten, nochmal eine Landeschleife treten. Der Jim O'Neill war fix und fertig, der Paul Girard war fix und fertig. Und beim achten Mal hat's geklappt. Beim achten Mal holpert die Polder. Es war keine Bilderbuchlandung, aber es war eine Landung. Sie haben es hinbekommen. Sie haben diese Maschine, dieses blinden Piloten, diese Cessna auf die Landepiste geknallt, sodass es funktioniert hat. Da ist einer heimgekommen. Der war buchstäblich ein Geretteter. Und was meint ihr, was auf diesem Flughafen los war? Ein verlorener Mensch wurde gerettet. Da hat einer sein Ziel gefunden, von dem man es nicht gedacht hätte. Da ist einer heimgekommen. Jesus sagt hier am Ende dieser Geschichte, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und Jesus meint eigentlich, die meinen, dass sie der Buße nicht bedürften. Wir werden Menschen nicht davon überzeugen können, dass sie verloren sind. Mit Menschen und mit Engelszungen werden wir das nicht hinbekommen, dass wir Leuten erklären, dass sie verloren sind. Wir können immer nur das bezeugen. Und dann muss Gott sein Wunder tun, dass sein Heiliger Geist es in einem Menschen Klick macht. Und er merkt, ich brauche einen guten Hirten, sonst kriege ich das nicht mehr hin mit meinem Leben. Ich werde mein Ziel der Ewigkeit nicht alleine finden. Ob ein Mensch das findet oder nicht, das kapiert oder nicht, können wir nicht machen. Aber was wir machen können, ist diese unglaubliche Freude vorzuleben, die dann sich ereignet, die dann entsteht, wenn Menschen begreifen, dass sie verloren waren und gerettet sind. Und diese Freude solltet ihr dieser Welt nicht vorenthalten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um Sünder, die verloren sind, zu retten. Du bist gekommen, um uns nach Hause zu tragen. Und du siehst, wie oft wir uns schwer tun, das zuzulassen. Wie oft wir selber Menschen sein wollen, die es alleine packen, die ihren eigenen Weg gehen, die ihr eigenes Ding machen. Wir wollen dich um Mut bitten, unsere Hirtenbedürftigkeit einzugestehen. Wir wollen dich um Mut bitten, zu sagen, dass wir leitungs- und hilfsbedürftig sind. Und wir wollen um Mut bitten, das auch in dieser Welt offen zu legen. Und dann bitten wir von dir, dass Menschen an unserer Hilfsbedürftigkeit etwas von deiner Gnade lernen. Dass Menschen an unserer Orientierungsbedürftigkeit etwas von deiner Retterliebe erleben. Und dann erbitten wir von dir das Wunder, dass durch unsere Orientierungsbedürftigkeit andere dich als den guten Hirten entdecken. Segne uns an diesem Tag. Segne uns in unserem Tun und Lassen. Segne uns in unserem Reden und Zeugen. Segne uns in deinem Namen. Amen.